Eisige Temperaturen im Norden, gefrorene Flüsse und glatte Straßen, Teile von Deutschland erleben einen Wintereinbruch, der so gar nicht zum Bild der globalen Erwärmung passen will. Doch Klimaforscher und Medien sind schnell mit einer Erklärung zur Hand. Gerade diese extreme Kälte sei eine direkte Folge des Klimawandels. Ein schwächelnder Polarwirbel und eine versiegende Meeresströmung im Atlantik sollen Europa künftig öfter einfrieren lassen. Eiskalt, kühl, lauwarm, heiß, regnerisch, staubtrocken. Der Klimawandel scheint immer die passende Antwort zu sein. Ist das auch eine schlüssige physikalische Herleitung oder stecken wir in einer orchestrierten Erzählung, die sich gegen jede Realität immunisiert hat? Darüber spreche ich heute mit dem Journalisten und Klimaanalysten Frank Bosse von klimanachrichten.de. Guten Tag, Herr Bosse.
Ja, einen wundervollen guten Tag.
Herr Bosse, wir sehen gerade massive Temperaturunterschiede von fast 20 Grad zwischen dem winterlichen Norden und dem milden Süden Deutschlands. Der Deutsche Wetterdienst spricht von einem normalen Monat im Vergleich zu früheren Referenzperioden. Wie ungewöhnlich ist denn dieser Winter aus Ihrer Sicht wirklich?
Der Winter ist ungewöhnlich, so wie manche Winter immer schon ungewöhnlich waren. An diesen Erzählungen ist natürlich immer ein Stück Wahrheit. Das heißt, die Winter werden im Mittel über viele Winter, sagen wir mal seit 1975, auch um etwa 2 Grad wärmer im Mittel. Ebenso die Sommer. Der Unterschied von Sommern zu Winter ist, dass der Winter viel mehr variiert, von Jahr zu Jahr. Es gibt immer einmal auch einen kalten Winter. Das sagt nicht, dass es nicht auch im Winter tendenziell wärmer wird. Es gibt einzelne kalte Winter. Das ist Folge einer internen Variabilität. Das ist die Luftdruckverteilung über dem Atlantik und bis zu Skandinavien. Und wenn diese nordatlantische Oszillation negativ wird, dann wird es kalt. Das passiert immer wieder mal. Wir hatten immer wieder mal eine negative nordatlantische Oszillation. 2017, 2010. Und das passiert immer wieder in regelmäßigen Abständen. Und demzufolge variieren die Temperaturen. Einen einzelnen kalten Winter zu erklären mit dem Klimawandel ist demzufolge äußerst schwer, weil die wahre Ursache für einen kalten Winter eine interne Variabilität ist, die nordatlantische Oszillation.
Man kann ja das Wetter auch extrem wirken lassen, indem man bestimmte Referenzzeiträume wählt. Also man nimmt dann den Januar 1881, sagt, wie viel wärmer oder kälter er war als der Winter jetzt. Was müsste man stattdessen tun?
So ein Vergleich, solche Referenzperioden sind natürlich üblich. Und siehe da, der Januar dieses Jahres war kälter als das Mittel 1961 bis 1990. Da ist auch der kälteste Winter des Jahrhunderts 1963 mit drin, der drückt den Wert nach unten. Und da war er noch etwa 0,3 Grad kühler und das ist schon relativ ungewöhnlich. Also Referenzperioden sind üblich und sind durchaus kein Problem. Und da muss man eben auch sehen, dass der Januar zum Beispiel sehr, sehr kalt war. Auch die letzte Dekade des Dezembers haben wir sehr kalt und auch der Beginn des Februars war deutlich kühler. Etwa 1 Grad unter dem Mittel von 1961 bis 90. Das ist einfach eine Tatsache.
Nun gibt es Erklärungen, die uns serviert werden, warum eben der Klimawandel auch zu Kälte führen kann. Zum Beispiel die Arktis erwärmt sich schneller, der Temperaturkontrast zum Äquator sinkt, der Jetstream leiert aus, das führt zu blockierenden Hochdruckgebieten wie Daniel und ich als Laie, ich schaue da staunend zu und verstehe kein Wort mehr. Gibt es irgendeinen Haken an dieser Theorie des schwächelnden Polarwirbels, der uns derzeit serviert wird?
An dem schwächelnden Jetstream ist ein Riesenhaken. Alle diese Erklärungen beginnen sehr ähnlich. Die Arktis erwärmt sich mehr als die Tropen, als die Subtropen. Das ist auch richtig. Sie erwärmt sich bodennah mehr. Der Jetstream, ein Luftband, ein Windband, der hat den Namen daher, dass er in der Höhe weht, in der die Jets fliegen, also die Reiseflughöhe. Das sind 8 bis 11, 12 Kilometer. Und in dieser Höhe erwärmen sich die Tropen und Subtropen mehr als die Arktis. Sie erwärmt sich dort kaum. Das heißt, der Jetstream wird real stärker, schneller. Das kann man nachlesen in einer Studie Nature Climate Change aus dem November 2024. Der Jetstream wird schneller. Alle diese Geschichten, die uns jahrelang immer wieder in Staunen versetzt haben, mit dem Jetstream, der immer schwächer wird, das war ein Irrtum. Und eine ganz neue Studie aus dem Juni 25, ATU Advances, zeigt, dass der Jetstream nicht mehr ausleiert mit dem Klimawandel. Er war 1960 bis 1980, 85 mehr in Gänsefüßchen ausgeleiert, wavier, also welliger. Beides waren Thesen, die inzwischen veraltet sind. Und man kann nicht den Jetstream oder einen schwachen Jetstream als Schweizer Messer für alles verwenden. Würde ja sehr oft gemacht, ne? Die Druckgebilde bleiben stationärer, weil der Jetstream langsamer wird und ausgeleiert. Das ist alles falsch.
Gut, dann versuche ich noch mein Glück mit einer ominösen Umwälzpumpe im Atlantik, die eine Art Zentralheizung bildet und vor dem Kollaps steht, und dann droht uns ein arktischer Winter wie irgendwann mal vor 60 Jahren. Das lässt sich wahrscheinlich an Modellen alles wunderschön zeigen. Was hat das mit realen Prognosen zu tun?
Ja, bei den Modellen fängt es schon an. Man kann sowas zeigen, und da gab es auch in den letzten Jahren verschiedene Arbeiten. Wenn man bestimmte Modelle auswählt, die haben meistens das Problem, dass die eine viel höhere Empfindlichkeit gegenüber CO2. Da gibt es Studien, die zum Beispiel historische Vergleiche ziehen. Und diese Modelle, die einen schnellen AMOC, so heißt diese Umwälzpumpe, Atlantische Meridionale Overturning Circulation, die diesen AMOC-Kollaps vorhersehen, das sind ausgesuchte Modelle. Und das ist eine These, weiter ist es nichts. Es gibt Forscher, die die sehr promoten, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und andere. Und es gibt sehr viel vorsichtigere Forscher, das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, die das bei Weitem nicht so sehen. Also es ist eine These, damit irgendwelches Wetter zu erklären, im Moment oder kurzfristig, ist auch völlig falsch.
Jedenfalls können wir feststellen, ist es heiß, ist es der Klimawandel, ist es extrem kalt, ist es auch der Klimawandel. Wenn wir nun eine wissenschaftliche Theorie haben, die von jedem noch so beliebigen Ereignis einfach bestätigt wird, ist diese Theorie dann überhaupt noch falsifizierbar? Das wäre ja wichtig in der Wissenschaft.
Ja, sie ist falsifizierbar. Die Temperaturen, das ist Daten, das ist harte Fakten. Die Temperaturen steigen an und der gesunde Menschenverstand sagt, naja, wenn die Temperaturen um 2 Grad ansteigen, dann werden auch die Ränder einer Verteilung mit ansteigen. Also wird es auch mehr warme und heiße Tage geben. Und das kann man ja auch nachweisen. Die Anzahl der wirklich heißen Tage in Deutschland steigt an. Das ist klar. Dass die Kälte durch die Erwärmung oder durch, man sagt dazu, radiative forcing, also den Antrieb, dass die Kälte mehr wird, waren mal wilde Thesen, die mit den letzten Arbeiten im Prinzip widerlegt worden sind, ganz einfach.
Nun könnte man ja auch Kälteperioden wie in der guten alten Zeit einfach als eine natürliche Variabilität stehen lassen, im Sinn von, dieses Jahr ist es kalt, mal sehen, wie es nächstes Jahr wird. Warum scheint es für die öffentliche Kommunikation so wichtig zu sein, diese Kälteperioden auch gleich in das Erwärmungsnarrativ zu integrieren?
Das liegt daran, dass wir alle Wetter empfinden. Wir empfinden das Wetter, wie es heute wird, wie es gestern war, wie es vorige Woche war. Und wir haben nicht so ein Langzeitgedächtnis, zum Beispiel auch die Winter mit der Zeit wärmer werden. Nicht jeder Winter ist ja so kalt, ist vielleicht einer von 7 oder von 10. Und dann kommen natürlich Stimmen, die sagen, das gibt gar keine Erwärmung. Und das ist natürlich auch falsch. Und dagegen versucht man nun anzuargumentieren, indem man sagt, ja, wenn es kalt ist, liegt es auch an der Erwärmung. Und man läuft damit Gefahr, nicht nur unwissenschaftlich zu phrasieren, man läuft Gefahr, sich lächerlich zu machen. Und das finde ich sehr schade. Man kann einfach sagen, es ist eine Variabilität, es wird immer mal kalte Winter geben, das ändert nichts daran, dass sich das Mittel aller Wintertemperaturen ebenfalls erwärmt.
Stattdessen ist reichlich dramatisch die Rede von Kältetoten und planetaren Katastrophen. Was denken Sie, welchen Einfluss hat diese Rhetorik auf die Akzeptanz der Klimapolitik in der Bevölkerung? Funktioniert das?
Das funktioniert ja überhaupt nicht. Immer wenn man gegen den Augenschein argumentiert, dann wird es unheimlich schwierig. Es gab mal eine Zeit, 2018 bis 2022, 2023, da versuchte man die große Trockenheit, das war mal trocken, gab es eine trockene Periode, auch auf den Klimawandel zurückzuführen und hat sich bis auf ganz wenigen zutreffende Geschichten auch in nichts aufgelöst. Ich erinnere mich noch gut an eine Fahrradtour, die führte durch Bautzen. Und da kam ein Herbergsvater und sagte, guck mal, ich habe hier den Dürremonitor und es ist überall rot und große Dürre und guck mal, hier stehen Pfützen. Das war für mich so ein Zeichen, da stimmt was nicht. Und Wissenschaft darf nicht gegen den Augenschein argumentieren wollen, muss vielmehr die Fakten erklären. Und das ist Wissenschaft. Und nicht irgendwas vorgeben und versuchen, Beobachtungen in ein vorgegebenes Muster zu pressen. Das ist keine Wissenschaft.
Nun gibt es Leute, die sagen, wir müssen uns auf minus 30 Grad alle 10 Jahre in Hamburg einstellen. Gleichzeitig haben wir den Eindruck, die Meteorologen sind manchmal schon mit der Wettervoraussage von morgen überfordert. Was halten Sie denn von diesen Langzeitprognosen, dass alle 10 Jahre dies und das passiert?
Statistisch kann man sagen, ja, wir haben alle 5 bis 10 Jahre einen kühleren Winter als die Vorjahre und die folgenden. Was man überhaupt nicht sagen kann, wir kriegen in 30 Jahren minus 30 Grad in Hamburg oder wie am Wochenende im aktuellen Sportstudio die Schneemassen bei Olympia auf die warmen Meere zurückzuführen. Wenn sich dann jemand die Mühe macht und die Oberflächentemperaturen des Nordatlantiks, wo die Tiefdruckgebiete herkommen, dann sind die 0,3 Grad über dem Mittel von 1980 bis 2010. 0,3 Grad und das macht dann Schnee in Cortina d'Ampezzo. Das glaubt kein Mensch und damit schadet man tatsächlich der Wissenschaft in der öffentlichen Wahrnehmung.
Gibt es eigentlich auch irgendeine Wetterlage, wo Sie sagen, na, das kann jetzt nicht mal der eifrigste und kreativste Klimawandelwarner für seine Zwecke ausweiden?
Jeder Klimapropagandist, der versucht, das Wetter vorrangig mit Klima zu erklären, der muss scheitern. Es ist nämlich umgedreht. Das Klima ist ein Mittel, ein langjähriges Mittel aller Wetter. Und nicht das Wetter ist sozusagen ein Produkt des Klimawandels. Es ist ganz wenig ein Produkt des Klimawandels. Wir wissen, wir kriegen wärmere Sommer, wir kriegen mehr heißere Tage. Aber der Versuch, jedes meteorologische Ereignis auf Klima zurückzuführen, ist in aller Regel nicht fundiert und unwissenschaftlich.
Es gab historisch betrachtet immer wieder harte Winter. Wenn wir jetzt die ganze Aufregung derzeit betrachten, sind wir allenfalls einfach alle ein bisschen verweichlicht inzwischen.
Das liegt daran, unser kollektives Gedächtnis, sage ich immer, an Wetter und Winterwetter und so, das wird natürlich geprägt durch so die letzten 15 Jahre. Und da wurden die Winter tendenziell immer wieder ein bisschen wärmer. Und wenn dann mal einer kommt, dann empfinden wir das natürlich als kalt. Das ist auch subjektiv. Aber nochmals, das kann man alles nicht mit Klima unbedingt erklären wollen. Es ist besonders der Winter unheimlich variabel und es kommt immer mal vor, es gibt einen wärmeren Winter und es gibt einen kälteren Winter. Das ist Wetter und Witterung und damit sollte man es belassen.
Der Klimawandel als Erklärung für jedes Wetterphänomen oder auch für ganz normales Wetter. Sie hörten Frank Bosse von den klimanachrichten.de. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich und wünsche allen Hörern einen wundervollen Tag.